Ich möchte euch, liebe Gemeinde, heute Morgen alle ganz herzlich begrüßen in dem Namen unseres Heilands Jesus Christus. In diesem Namen, in diesem herrlichen Namen dürfen wir alle verbunden sein, auch über größere Entfernungen. Und ich möchte euch ganz herzlich grüßen von unserer Gemeinde aus Kirchberg. Wir haben das Erntedankfest etwas später und ja, freuen uns, mit euch dieses Fest zu teilen. Und ich bin etwas erleichtert, dass ich heute nicht die erste Predigt halten muss, denn die Kinder haben das wirklich sehr gut übernommen und die Kinder haben das ergänzt, was ich nicht sagen kann. Sie haben in Psalmen, in Liedern das gesagt, das besungen, in Gedichten das erzählt, was heute so zentral ist und was wirklich sehr schön ist, dass Gott die Welt geschaffen hat. Sie haben auch so schöne Bilder gemalt. Und ich fand eine schöne Passage im ersten Lied, wo sie gesungen haben, öffne uns die Ohren, damit wir leben. Und lasst uns das so auch als Gebet mitnehmen in diese morgige, in diese Botschaft heute Morgen. Erntedankfest, ein Fest, das Gott schon dem Volk Israel in seinen Grundzügen aufgetragen hatte. Gott forderte das Volk auf, ein Dankopfer für die Ernte zu bringen. Und ich denke, es sollte ein klares Eingeständnis sein, dass sie erneut geerntet hatten aus dem Erdboden Gottes. Und das ist sollte ein klares Eingeständnis sein, dass sie erneut ernten durften. Das ist nicht ihr Boden, das ist Gottes Boden, den er geschaffen hat. Und es ist immer natürlich viel Arbeit, aber in gewisser Weise ein unverdientes Geschenk, dass wir Menschen aus diesem Boden entnehmen dürfen. Und das ist heute nicht anders, obwohl heute ja die Menschen sich auf Technik und Düngemittel und all das verlassen. Aber das ist heute nicht anders. Wenn der Boden nicht die Ernte gibt, dann gibt es keine Ernte. Aber die Frage ist, ob die Menschen das heute noch so sehen. Und interessanterweise bekommt das Volk Israel die Anordnung, ein Dankfest der Ernte zu feiern in der Wüste, bevor sie überhaupt eine Ernte holen konnten oder hervorbringen konnte, hat Gott schon die Anordnung gegeben. Das lesen wir mal im 3. Mose, Kapitel 23. 3. Mose 23, Vers 10. Sage den Kindern Israel, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt, sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu den Priestern bringen. Also Gott gibt diesen Auftrag, bevor sie überhaupt ernten, und sagt damit quasi, dass sie eine Garantie bekommen zu ernten. Er sagt, wenn ihr da hineinkommt, werdet ihr auch ernten. Und dann bringt das als Dankopfer mir. Und wir könnten auch sagen, Gott hatte schon eine Ernte vorbereitet, bevor sie überhaupt dort waren. Ja, in dem Land Kanaan. Das haben andere für sie gesät. Und das hat mich so erinnert an die ersten Tage der Schöpfung, die heute auch von den Kindern besungen wurde. Bevor Gott Lebewesen schafft, schafft er eine Nahrungsquelle für diese Lebewesen. Wir gehen mal in das erste Kapitel der Bibel. Das ist immer ein spannendes Kapitel, auf den dass wir immer wieder zurückkommen, wenn wir das Wort Gottes betrachten. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 11 und 12. Also da gab es noch keine Lebewesen auf der Erde und Gott sprach, die Erde lasse Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt, und fruchtbare Bäume auf der Erde, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und es geschah so. Und die Erde ließ Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt, jedes nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Also durch das Wort Gottes sind Gewächse hervorgekommen, die etwas in sich tragen. Also Samen, Samenkörner, die wiederum haben die Fähigkeit, sie tragen das in sich, dasselbe Gewächs nochmal hervorzubringen. Das gleiche Gewächs oder die gleiche Art, da drin ist die vollkommene Information enthalten, dass das Gleiche nochmal hervorwächst. Und ihr habt hier so schön dekoriert, wie es ja so üblich ist an dem Erntedankfest. Und ich weiß nicht, woher ihr all diese Früchte habt. Vielleicht habt ihr sie selber geerntet, keine Wassermelonen, bestimmt nicht, aber vielleicht Kürbisse, Tomaten, Gurken. Ich weiß nicht, woher ihr diese Früchte habt. Aber ich weiß, woher ihr Ursprung ist. Ein Wort aus Gottes Mund. Und nehmen wir diese Wassermelone. Diese Wassermelone war ein Wort aus Gottes Mund. Und dann kamen Wassermelonen. Und diese erste Wassermelone, sie hatte Samen in sich drin. Und diese Samenkörner sind wieder aufgegangen. Und daraus sind wieder Wassermelonen gewachsen. Und wisst ihr, diese Wassermelone liegt heute da, weil ein Wort Gottes einmal sagte, es sollen Wassermelonen wachsen. Und diese Kette an Samenkörnern hat sich bis heute erhalten. Sonst gäbe es hier keine Wassermelone. Und eigentlich nichts Neues für uns, die wir Bibelleser sind. Aber ich habe das so nachgedacht und dachte, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, das ist die Erklärung, warum heute diese Frucht hier da liegt. Ja, egal, woher ihr sie habt, sie hat einen Ursprung. Der Mensch, die Krönung der Schöpfung Gottes. Das Geschöpf, das nach dem Bild Gottes gemacht ist, wir lesen es im gleichen Kapitel im Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Also der Schöpfer selbst ist die Vorlage für uns Menschen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist die Vorlage, nach der wir Menschen geschaffen sind. Und heute ist hier eine ganze Versammlung von Geschöpfen Gottes, von Menschen. Und viele von euch sind mir nicht bekannt. Ich kenne euren Namen nicht und ich kenne eure Herkunft nicht. Aber als jemand, der an das Wort Gottes glaubt, kenne ich euren Ursprung. Das ist übrigens auch mein Ursprung. Im nächsten Kapitel, 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Und Gott der Herr machte den Menschen aus Staub vom Erdboden und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Staub vom Erdboden, von Gott in Form gebracht und mit dem Odem Gottes lebendig gemacht. Und dieser Mensch, er hieß Adam, er war erstmal allein. Es gab natürlich die ganze Schöpfung, die Tiere, die Pflanzen. Und wir lesen das im 20. Vers. Also Gott lässt die ganze Tierwelt so an Adam vorbeigehen und Adam darf diesen Geschöpfen Namen geben. Und der Mensch gab jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und jedem Tier auf dem Fels seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Gehilfin gefunden, die ihm entsprochen hatte. Also er sah sie alle an, er gab ihnen Namen, aber es gab niemand, der mit ihm wesensverwandt war oder so seelenverwandt, sagen wir, ihm gleich war. Und Gott hat das gesehen und natürlich auch gewusst. Was tat Gott? Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr formte eine Frau aus der Rippe, die er vom Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sagte der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und sie werden ein Leib sein. Ältere Übersetzungen sagen ein Fleisch sein. Also der erste Mann aus dem Staub der Erde entstanden, die erste Frau nicht aus dem Staub, sondern aus dem ersten Mann entstanden, das ist unser Ursprung. Wir alle sind Nachkommen dieser beiden ersten Menschen. Und immer wenn Mann und Frau ein Fleisch werden, sich verbinden, entsteht neues Leben. Das ist euer Ursprung. Das ist mein Ursprung. Und egal, was die Welt heute sagt, die Jungs haben es auch schön in diesem Rollenspiel gesagt, die Menschen versuchen, das irgendwie zu erklären, weil diese Frage, woher komme ich, sie ist so wichtig. Und sie ist wirklich elementar und die Menschen versuchen das mit einer Geschichte sich zu beruhigen. Aber wisst ihr, wenn ihr an das Wort Gottes glauben könnt, wenn ihr an das glauben dürft, ich denke, ihr seid in der Minderheit heute in Deutschland, aber ihr könnt euch glücklich schätzen, ihr wisst, woher ihr kommt. Ihr habt Antworten zu eurem Ursprung. Aber wenn wir über Herkunft, wenn wir über Ursprung sprechen, dann müssen wir eine weitere wichtige Wahrheit benennen. Wir müssen darüber sprechen. Im Psalm 53 wird das so schön beschrieben oder so trefflich beschrieben. Psalm 53, die Verse 3 und 4. Gott schaut vom Himmel auf die Menschen, also der Schöpfer, um zu sehen, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Ob jemand von den Geschöpfen nach dem Schöpfer fragt, der sie erschaffen hat. Aber sie sind alle abgefallen. Und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ich denke, das ist euch sehr gut bekannt, dass die ersten Menschen, unsere Vorfahren, von denen wir alle abstammen, sie sind durch Ungehorsam in Sünde gefallen. Und seither ist diese Sünde als eine unüberwindbare Kluft zwischen dem heiligen Gott, nach dessen Ebenbild wir geschaffen sind, die Menschen geschaffen sind, und das Geschöpf hat sich entfernt, es hat beschlossen, eigene Wege zu gehen. Und diese Sünde, diese Auflehnung gegen Gott, sie ist nicht nur bei den ersten Menschen passiert, sondern sie wird von Generation zu Generation weitergegeben. Unweigerlich, ohne dass wir es stoppen können. Psalm 51 als Beispiel, Vers 7. Sieh, ich bin in Sünde geboren, sagt David, ein Prophet, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Also das Empfangene wird weitergegeben, so wie wir unsere Gene weitergeben, so wird die Sünde weitergegeben von Mutter zu Tochter, von Vater zu Sohn und so weiter. Von den Eltern wird es weitergegeben. Und Paulus greift diese Aussage aus Psalm 53 nochmal auf in Römer Kapitel 3. Und ich reiße es so ein bisschen aus dem Kontext. Das sollte man nicht tun, aber ich möchte einfach diese Definition Paulus nochmal lesen. Ich lese die Hälfte vom Vers 22 bis 23. Denn es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Also Paulus sagt, sie ermangeln, alle verfehlen diese Herrlichkeit, sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sie kommen da nicht hin, die sie eigentlich bei Gott haben könnten. Der Mensch ist ja geschaffen, damit er in der Beziehung zu Gott ist, aber dieser heilige Gott kann mit dem sündigen Menschen nicht zusammen sein, weil es nicht funktioniert, weil die Heiligkeit Gottes diesen Menschen erschlagen würde. Und dann noch alle. Keine Ausnahme, dass man sagen, ach, der hat keine Sünde oder der ist nicht in Sünde geboren. Und wisst ihr, damit nicht genug in Römer 5, Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also wir verfehlen nicht nur die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes, sondern wir haben noch den Tod vererbt bekommen, die Sterblichkeit. Das heißt, wir sind in Sünde geboren, wir haben die Fähigkeit zu sündigen von Geburt an, haben uns aktiv vor Gott versündigt und am Ende dieses Lebens verlieren wir noch alles durch den Tod, was wir so während des Lebens gesammelt hatten. Jeder hat irgendwas gebaut und das Konto ist gefüllt und dann stirbt der Mensch und es bleibt alles da. Der kann das nicht mitnehmen. Das ist das Erbe der Menschen. Und wisst ihr, niemand von uns hatte jemals die Wahl, ob er unter diesen Umständen geboren werden möchte oder nicht. Hattet ihr die Wahl, bevor ihr geboren wurdet? Möchtest du das? Ich nicht. Ich finde eine sehr deprimierende Aussicht und eine sehr verlorene Aussicht, wenn wir uns den Menschen so sich selber hingegeben anschauen und sagen, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, im Prediger hören wir manchmal diese Sätze, wo wir sagen, was hat das alles für einen Sinn? Aber wisst ihr, das ist nicht das Erbe Gottes. Das ist das Erbe der Sünde. Und wir wollen heute in das herrliche Erbe Gottes hineinschauen. Wir bleiben in diesem 5. Kapitel von Römer, Vers 18. Wie nun durch die Übertretung des einen die Verdammnis, hier geht es um Adam, über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn genau wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen, hier alle, ich kann auf jeden zeigen, zu Sündern geworden sind, werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Also Gott richtet ein zweites Erbe auf, eine zweite Abstammungslinie, einen Stammbaum, wenn wir das so sagen können, der genau auf dem Gegenteil von dem von uns empfangenen Erbe aufbaut. Also wir lesen auf der einen Seite, das ist so wie zwei Gegensätze, die Übertretung des einen, sie führt zu Verdammnis, in die Hölle, in die ewige Trennung von Gott. Der Ungehorsam dieses einen macht uns alle zu Sündern. Ohne Wahl, ohne Chance, ohne irgendwie gefragt zu werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Gerechtigkeit des einen. Sie rechtfertigt uns. Der Gehorsam dieses einen, das ist nur einer. Er macht Menschen zu Gerechten. Wer ist diese eine? Und vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal, ich weiß es nicht. Vielleicht hörst du das heute zum 100. Mal oder vielleicht zum 1000. Mal. Aber weißt du, beim 101. Mal ist das immer noch herrlich, das zu hören. Beim 1001. Mal ist es immer noch herrlich zu hören. Wer ist diese eine? Den einen haben wir angeschaut. Wer ist diese andere eine? Wir wollen in 1. Korinther Kapitel 15 gehen. Hier geht es wieder um den einen. 1. Korinther 15, Vers 45 und 46. Wie auch geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber das Geistliche ist nicht das Erste, sondern das Natürliche. danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Hier wird uns noch ein bisschen mehr das Geheimnis dieses anderen Ersten aufgetan. Wieder der eine Adam wird schon benannt. Er wurde eine lebendige Seele. Er vermachte uns das Leben sozusagen, vererbte uns das irdische Leben, diesen Körper. Und er vererbte uns die Sündhaftigkeit. Und er vererbte uns den Tod. Und wir haben diesen zweiten oder diesen letzten Adam, wie das Paulus hier beschreibt. Er beschreibt ihn als einen Geist, der lebendig macht. Etwas Totes macht er lebendig. Er ist der Herr vom Himmel. Wer ist denn dieser zweite, dieser alternative Adam? Es gibt einen zweiten Adam also, der mir nicht Sünde und Verdammnis und Tod und Trennung von Gott weitergibt, sondern Rechtfertigung, Gerechtigkeit und Leben. Wer ist dieser zweite Adam? Es ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der eine neue Linie der Abstammung schafft. Jeder von Adam abstammende Mensch bekommt nun das Angebot, seine Identität, wo bei dir draufsteht, Adam, von Adam kommend. Du bekommst die Chance, sie auszutauschen. Du bekommst die Möglichkeit zu sagen, nein, ich stamme nicht von Adam ab. Ich wähle mir den anderen Adam. Ich wähle mir diese alternative Abstammung. Und im 2. Korintherbrief, sehr schöne Verse, 2. Korinther 5, ab Vers 17. Darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Also das, wovon wir sprachen, was unser Ursprung ist, Schöpfung, du kannst eine neue Schöpfung werden. Das Alte ist vergangen, sieh, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Also wir waren unversöhnt, wir sind von Geburt an unversöhnt mit Gott. Und dann tut Gott, sendet er Jesus Christus, damit wir versöhnt werden. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nur Botschafter an Christi Statt, also wir Menschen heute, denn Gott ermahnt durch uns, deswegen bitten wir an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Wenn wir Jesus Christus als unseren Retter annehmen, wir müssen merken, okay, wir brauchen Rettung. Wenn wir Buße für unsere Sünden tun, wenn wir erkennen, ich habe mich vor Gott gnadenlos versündigt, wir es bereuen. Wenn wir tief in uns die Sehnsucht nach einem anderen Leben haben und Gott bitten uns, dieses neue Leben zu geben, dann wird Gott uns zu neuen Menschen machen. Dann wird Gott dich zu einem neuen Menschen machen, zu einer neuen Schöpfung. Das sagt die Schrift. Weil Christus für unsere Sünden gestorben ist, weil die Sünde uns zu Geschöpfen macht, die zu Gott nicht kommen können. Und da gibt es Jesus Christus, der deine, meine Sünden auf sich genommen hat. Und du kannst sagen, Jesus, du hast für mich gelitten. Und durch Jesus Christus bekommen wir diese Vergebung. Und dann sagt Gott, ich vergebe dir, weil Christus für dich gelitten hat. Und ich sehe dich so, als ob du nie gesündigt hast. Kann man sich das vorstellen? Das geht durch Jesus Christus. Und ich möchte heute wirklich zurufen, wie das hier von Paulus zitiert, lass dich versöhnen mit Gott. Du brauchst Versöhnung, wenn du mit Gott nicht versöhnt bist. Du brauchst Versöhnung mit Gott. Sage dem Erbe Adams ab. Du musst im alten Leben sterben. Das geht nicht, dass du sagst, ja, ich möchte so mal beides haben. Geht nicht. Aber du bekommst dafür ein neues Leben in Christus. Du musst nicht etwas, du musst nicht Angst haben, dass du kein Leben mehr hast, sondern im Gegenteil, du bekommst neues Leben. Entscheidest du dich nicht, wählst du gleichzeitig die ewige Verdammnis. Du wählst diese ewige Trennung von Gott, die Hölle. Du akzeptierst das Vermächtnis Adams. Wenn wir das heute so im Internet kennen, diese AGBs, wenn sie jetzt weiterklicken, dann akzeptieren sie die AGBs von dieser Seite. Wenn du heute weitergehst, wenn du heute von hier weggehst und ohne sich für Jesus Christus entschieden zu haben, akzeptierst du die Bedingungen Adams. Du akzeptierst irgendwann für immer von Gott getrennt zu sein, wenn dein Leben vorbei ist auf dieser Erde. Und das weiß niemand, wann unser Leben vorbei ist. In Galater Kapitel 4 lesen wir folgende Verse. Galater 4, Vers 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Aber Vater. Du bist also kein Knecht mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Entscheiden wir uns gegen das Erbe Adams und für das Erbe Christi, werden wir schon hier zu Söhnen, zu Töchtern erklärt. Wir bekommen eine Anzahlung, wir bekommen etwas, das uns sagt, wir sind Söhne. Das ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, der diese Verbindung schafft, der für uns eintritt, der ruft aber Vater, aber ein Wort für Papa, wie wir es so sagen. Wir bekommen diese Verbindung, wir bekommen diese Möglichkeit mit Gott, zu dem wir uns nicht mal nahen durften, weil wir so sündig sind, bekommen wir die Möglichkeit, Papa zu sagen. Ja, ist das nicht etwas Herrliches? Und wir bekommen das hier schon. Das ist nicht so, dass man warten und bangen muss, oh, wenn das Leben vorbei ist, bin ich denn noch Kind Gottes? Nein, du bekommst heute die Antwort. Du bekommst diese Antwort, diese Bestätigung heute, wenn du Kind Gottes wirst oder wenn du es bist. So ist es die wichtigste Entscheidung im Leben, sich für das echte Leben mit Christus zu entscheiden, zu wählen. Schiebe es nicht auf die lange Bank, diese Wahl. Und übrigens, dieses neue Leben, dieses alternative Leben, dieses alternative Erbe, diese Abstammung, sie wird uns nicht vererbt. Das ist bei Religionen so üblich. Da ist man, bekommt man eine Religion und die Kinder bekommen das automatisch mit. Und ich sage das zu allen, die im gottesfürchtigen Elternhaus aufwachsen oder hier in der Gemeinde aufwachsen. Du bekommst dieses nicht von den Eltern mit. Du bekommst von den Eltern das Erbe Adams mit. Du wirst von deinen Eltern, wenn sie gottesfürchtig sind, hingeleitet. Du wirst hingebracht hier in die Gemeinde. Du wirst unter das Wort Gottes gestellt, damit du verstehst, wer du bist vor Gott. Aber du hast es. Du hast es nicht. Du musst es erst aktiv annehmen. Wenn der Heilige Geist dich mahnt, dich zu Gott zu bekehren, dann musst du es tun. Weil das ist die Stimme Gottes, die dir sagt, wähle das Erbe Christi. Sage ab dem Erbe Adams. Und du musst gleichzeitig dem Alten absagen, wie wir schon das erwähnt hatten. Du musst diesem absagen. Das ist nicht Das ist nicht kompatibel, wenn man so sagt, miteinander. Diese Türe durch Christus wird uns so eine Türe aufgewiesen, aber du musst da hineingehen. Du kannst nicht sagen, okay, meine Eltern tragen mich da durch oder die Gemeinde trägt mich durch. Nein, du musst aktiv durch diese Türe gehen. Den zweiten Punkt, den ich heute jetzt auch wegen Zeitmangel, können wir das nicht so in der Tiefe anschauen, aber den wir auch ansprechen, den ich auch ansprechen möchte, er hat mit dieser neuen Kreatur zu tun. Diesem neugeborenen Menschen, diesem Menschen, der in diesem alten Körper doch zu einem neuen Menschen erwacht. Die Tatsache, dass du heute hier bist, dass ich heute hier bin, ist nur möglich, weil du deinen Körper aktiv pflegst, du versorgst ihn, du gibst ihm regelmäßig Nahrung, Trinken, auch Ruhe. Das ist das Ergebnis einer Investition. Ja, wir müssen investieren, damit dieser Körper funktioniert. Es ist ein gewisses Säen und ein Ernten. Wer Hunger sät, der kann nicht Kraft empfangen. Ja, das ist so bei diesem Körper. Du musst Energie säen, damit du Kraft bekommst aus deinem Körper. Und dieses Prinzip gilt auch für den neuen Menschen, diesen neuen geistlichen Menschen, von dem wir heute sprechen, den wir bekommen durch das Wunder der Wiedergeburt. Er wird vom Geist Gottes neu geboren. Aber er muss genährt werden, er muss gepflegt werden, er benötigt eine Speise. Das hat Gott so eingelegt. Und wenn wir das wirklich so kurz als Faustformel zusammenfassen können, wodurch ernährt sich denn dieser neue Mensch? Das ist, man kann sagen, genau vom Gegenteil, von dem sich der alte Mensch ernährt. Ich meine nicht den Körper, ich spreche jetzt nicht über Essen und Trinken, sondern wodurch sich der sündige Mensch ernährt, wodurch Sünde gebiert, ernährt sich der neue Mensch genau vom Gegenteil. Er ernährt sich aus den Quellen Gottes, aus dem ich eine Verbindung, eine Beziehung zu Gott bekomme. Ja, all diese Tätigkeit, all diese Aktivitäten, wo ich aktiv eine Verbindung zu Gott herstelle, das ist die Nahrungsquelle dieses neuen Menschen. Also da ist einmal, und das ist, man hofft immer etwas zu hören, das so außergewöhnlich ist. Aber das sind ganz einfache Dinge. Das ist das, was ihr alle kennt. Das ist Gebet, das ist ein Sprechen mit Gott. So wie wir, wenn wir eine Familie sind, Kinder haben, stellt euch mal vor, ein Kind würde nie angesprochen werden. Ja? Das ist etwas, das funktioniert nicht. Und das ist, wenn ein Kind Gottes geboren wird, dann möchte es sprechen, dann braucht es diese Verbindung zum Schöpfer, zu dem, oder zu der Quelle, aus der sie lebt. Das heißt, das ist das Gebet, das ist das Sprechen. Und das Gebet muss nicht etwas Förmliches sein. Ich habe das, als ich mich vor 8 Jahren bekehrt habe, ich habe das neu gelernt. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen und auch in die Welt gegangen und habe alles verloren. Und als ich dann neu angefangen hatte, dann hatte ich neu begriffen, was das Gebet bedeutet. Ich habe angefangen, mit Gott zu sprechen wie mit einem Menschen. Mit Gott diese Zeiten zu nutzen, wenn jeder von euch, der zur Arbeit fährt, weiß ich nicht, wie lange du zur Arbeit fährst, 10 Minuten, eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Du kannst das Radio anmachen, du kannst irgendwas tun, aber du kannst mit Gott sprechen. Sprich mit Gott über den Alltag, sprich mit Gott, wie es auf der Arbeit war. Besprich mit Gott dein Versagen. Und du wirst merken, das wird eine Beziehung sein, dass Gott lebendig ist, auch wenn niemand was sieht und du siehst nichts. Aber dein innerer Mensch lebt, er sieht, da ist jemand. Und da kommt etwas zurück. Dann ist das Wort Gottes, das ist das, was Gott schon sagte. Und Gott sagt nicht so wie ich, heute sage ich dieses und morgen sage ich was anderes. Gott spricht ewig. Das heißt, wenn Gott durch Jesaja oder durch Mose, durch Jesus oder durch Paulus geredet hatte, das ist ewig. Das ist nicht für 1950 und nicht für 20 nach Christus. Das ist für jedes Jahr, für jede Generation und für jeden Tag. Also das heißt, Gott spricht und du kannst zuhören. Du kannst aktiv dich hinsetzen und sagen, Gott, was hast du mir zu sagen? Was hat das Wort diesem zu sagen, sondern was hat das Wort mir zu sagen? Hast du diese Beziehung, diese Kommunikation zu Gott? Ein aktives Sprechen. Das Wort ist lebendig, auch wenn das hier nur Buchstaben sind. Das ist lebendig. Es hat die Macht, Felsen zu zerschmeißen, wie es in Jeremia steht, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Das Wort hat Power. Daraus ernährt sich dieser neue Mensch. Er ernährt sich aus der Gemeinschaft, das, was wir heute hier haben. Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, Gemeinschaft mit weiteren Geschöpfen Gottes, die durch den Geist Gottes entstanden sind. Neue Kreaturen, sich mit ihnen auszutauschen in Liedern. Wenn wir Lieder gemeinsam singen, das so hier in diesem Raum erschallt. Zeugen. Wenn du Zeuge werden kannst von den Wundern Gottes, ja, sind es vielleicht kleinere Kreise, vielleicht sind es nicht hier die großen Versammlungen, aber nutze die Gelegenheit zum Zeugen, das ist so eine Kraft. Wenn du bezeugst, was Gott in deinem Leben getan hat, du wirst wirklich Leben verspüren, wenn du das tust. Sei nicht ein stummer Empfänger von Dingen, die dir Gott gibt, sondern gib Gott die Ehre. Nicht nur am Erntedankfest, sondern suche Gelegenheit, Gott die Ehre zu geben. Das wird dich so weiterbringen, weil es das Wort sagt, ja, dass durch das Zeugnis hat auch eine lebendige Komponente. Und dann ist noch der Bereich Dienst. Gott ruft Menschen in seine Gemeinde. Und Gott hat unendlich Potenzial, unendlich Aufgaben in seiner Gemeinde. Und die Frage ist, stellst du dich zum Dienst? Investierst du dein Leben, deine Zeit? Ich weiß nicht, wie viel ich Zeit habe. Aber investieren wir in das Reich Gottes? Jesus sagt sogar, trachtet als erstes nach dem Reich Gottes. Er wird euch alles andere zufallen. Trachten heißt, alles daran setzen. So das erste Ziel, Reich Gottes, ja, wenn wir aufstehen. Ist das nicht in weiter Ferne von uns? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das Reich Gottes ist an erster Stelle, dass wir uns einspannen lassen, auch wenn es mal richtig unangenehm ist. Denn das Fleisch, das möchte nicht im Reiche Gottes eingespannt sein. Das möchte auf der Couch sein, das möchte locker sein, das möchte so entspannen. Aber der Ruf Gottes für Arbeiter in der Ernte, der war schon bei Jesus. Jesus selber sagte schon, es sind zu wenige da. Und heute ist bestimmt kein Überangebot. Ja? Lassen wir uns einspannen im Reiche Gottes und es gibt ganz viele Aufgaben und es gibt keinen Arbeitslosen. Das ist meine Überzeugung. Es gibt keine Arbeitslosen im Reich Gottes. Vielleicht ist die Aufgabe zu unspektakulär. Es gab in einer Geschichte von Jesus einen, der sagte, Herr, diese Aufgabe, die passt mir nicht. Du hast mir nur ein Talent gegeben, dem anderen gibst du 5, der hat 10. Und ich habe nur eins. Und wisst ihr, er hat dieses eine vergraben. Er hat nicht mal was damit gemacht, weil ihm das nicht gepasst hat, dass er nur ein Talent hatte. Wir sprechen heute darüber, dass diese neue Kreatur wächst. Sie braucht Nahrung. Sie muss nicht nur entstehen, sondern sie muss auch gepflegt werden. Und so ist dieses Erntedankfest meine und deine Chance zu wählen. zu schauen, woher ich komme. Wir haben heute, deswegen war ich so dankbar für die Kinder, ich habe heute keine Botschaft über den Dank der Ernte. Aber Gott hat mich geleitet auf den Ursprung, dass wir unseren Ursprung anschauen, dass wir anschauen, woher wir kommen, was wir sind und wo komme ich hin? Das ist auch eine wichtige Frage. Wohin bringt mich das, was ich habe? Und die erste Aufforderung, die ich uns heute mitgeben möchte, ist: Wähle ein neues Leben mit Jesus Christus. Wähle es aus, es wird dir heute angeboten. Du kannst irgendwann mal nicht sagen, ich wusste es nicht. Oder es hat mir keiner gesagt, oder ich habe es nicht verstanden. Und die zweite Aufforderung, wähle. Wähle jeden Tag, wohin du investieren möchtest. Denn wir haben heute ein Fest, das vom Säen und Ernten spricht. Wir haben heute dieses Fest, weil jemand gesät hat. Und wir möchten heute über die Ernte sprechen. Und die Ernte kommt nur, wenn wir säen. Und das ist wirklich, was wir aktiv tun müssen. Wir müssen in dieses Leben investieren. Wir müssen nicht nur empfangen, sondern wir müssen investieren in Dinge, die nicht verloren gehen. Dinge, die dir keiner nehmen kann. Wenn du in das Reich Gottes investierst, wird es dir keiner nehmen. Keine Inflation, kein Krieg. Jesus sagt, keine Motten, kein Rost. Nichts wird das nehmen. Das ist etwas Ewiges, in das du investieren kannst. Oder du kannst dir wählen, in das Fleisch zu investieren. Da musst du gar nichts machen. Dann musst du nichts machen. Dann investierst du automatisch in das Falsche. Und ich möchte als letzte Bibelstelle heute aus Galater, Kapitel 6, uns nochmal etwas mitgeben. Galater, Kapitel 6, Verse 7 bis 9. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und eine Wahl ist auch eine Saat. Etwas wählen ist genauso eine Saat wie etwas tun. Das ist die erste Saat übrigens. Denn wer auf das Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Haben wir heute mehrfach gesprochen. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Und das wünsche ich uns heute, dass wir auf das Richtige setzen. Dass wir auf das Richtige schauen, dass wir das Richtige erkennen. Dass wir das Richtige wählen. Und wie gesagt, eine Gemeinde, ein Geborensein in der Gemeinde, es bringt dich nicht, es gibt dir nicht dieses richtige Leben, sondern du musst es wählen. Und ich wünsche, dass uns heute einem jeden, dass er sich für das Richtige entscheidet und dann jeden Tag in das Richtige investiert. Gott segne euch, Gott segne uns alle gemeinsam und Gott sei die Ehre. Amen.